Also das, was wir machen, ist, wir haben die Vorstellung davon, dass KI-Systeme sich ihre Autonomie selber verdienen müssen. Also dass es nicht darum geht zu sagen, okay, hier ist der Agent, viel Spaß, das ist die Software, ich komme morgen und gucke mal, was passiert ist. Und das, was wir machen wollen, ist zu sagen, okay, warum kann so ein Assistenzsystem oder ein Agent nicht einfach genauso die Software bedienen wie der Mensch auch? Und bevor diese Assistenz jetzt irgendwelche Dummheiten macht, lass sie doch einmal, so wie wenn du angelernt wirst bei Rewe an der Kasse, stell dich erstmal daneben und guckst mal zu, wie die anderen das machen. Dann stellst du dich an die Kasse und lässt jemand anderen drüber gucken, ob du das richtig machst. Und wenn alle denken, ja gut, das funktioniert jetzt aber wirklich gut genug, dann kannst du auch, dann können der Mensch auch mal weggehen und dann kannst du das alleine machen. Und wenn es dann Probleme gibt, dann kommt man nochmal zurück und guckt nochmal nach, woran es gelegen hat. Und irgendwann ist man bei dieser Autonomie.
Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit Ulrich Irnig und mit mir, Markus Kokatz. Lieber Uli, ich begrüße dich und wir wollen heute darüber sprechen, was denn das Rezept für eine erfolgreiche KI-Transformation ist. Und da frage ich dich natürlich, was denkst du aus der heutigen Sicht, wie Unternehmen das am besten bewältigen?
Also, ne, wir haben das ja schon bei vielen technologischen Revolutionen erlebt, ne. Am Ende ist der Mensch das entscheidende Glied, ja, und halt die Leute, die wirklich wollen, dass das passiert, ja, weil Technologie implementieren geht total einfach. Sie nicht zu adaptieren und sie nicht zu nutzen geht auch total einfach. Und deswegen ist halt so wichtig, die Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Das ist, glaube ich, so das Kernthema dabei.
Wir wollen dem Thema heute ein bisschen tiefer auf den Grund gehen und dazu haben wir uns eingeladen, Dr. Sebastian Wiezorek. Sebastian Informatik an der TU Dresden studiert und in Berlin promoviert. Anschließend war er viele Jahre bei SAP in verschiedenen Rollen rund um Künstliche Intelligenz tätig und hat dort unter anderem an zentralen AI-Plattform-Themen gearbeitet. Über seine Konzernrolle hinaus hat er die Entwicklung von KI auch auf politischer Ebene mitgeprägt. Er war Sachverständiger in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages und berät bis heute die EU-Kommission sowie deutsche Ministerien zu Fragen rund um KI. Heute ist Sebastian Gründer und CEO von Mantix, einem Berliner Startup. Mantix verfolgt einen spannenden Ansatz. Bestehende Enterprise-Software wird um eine agentische Assistenzschicht erweitert, die sich direkt in das User-Interface integriert, ganz ohne klassische APIs oder große Transformationsprojekte. Darüber wollen wir heute sprechen. Sebastian, schön, dass du bei uns bist.
Ja, freut mich, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir haben uns natürlich vorher mit dir beschäftigt und wie immer wollen wir das Gespräch in drei Blöcke schneiden. Zum einen wollen wir sprechen über KI und Konzerne, nämlich über die Erwartungen und die Realität. Der KI-Hype erzählt vom schnellen Ersetzen von Software und Mitarbeitenden. Die Konzernrealität sieht anders aus. Viele KI-Projekte werden abgebrochen oder werden von den technischen Entwicklungen überholt. Klassische Software-Riesen verlieren massiv an Börsenwert und Unternehmen passiert deutlich weniger als zunächst erwartet. Zwischen Versprechen und Wirkung klafft eine Lücke, die größer ist als die meisten zugeben. Dann wollen wir sprechen über Evolution statt Revolution. So habe ich mal den Mantix-Ansatz für mich zusammengefasst. Der Weg zur agentischen Automatisierung führt nicht über das nächste Großprojekt, sondern über das bestehende UI. Beobachten, assistieren, automatisieren. Statt das Unternehmen für die KI umzubauen, kommt die KI dorthin, wo die Arbeit heute schon stattfindet. Genau dort setzt Mantix an. Und wir wollen einen Blick in die Zukunft werfen. In wenigen Jahren werden Agenten und klassische Software nebeneinander arbeiten. Die deterministische Welt verschwindet nicht, sie bekommt eine generative Schicht obendrauf. KI als Gesicht, ein Protokolllayer als Übersetzer, ein regelbasierter Kern als Rückgrat. Wer diese Schichtung früh strukturiert, gestaltet mit, wie sich Wertschöpfung in seiner Branche neu verteilt. Lieber Uli, ja, was begegnet dir denn im Moment häufiger in großen Unternehmen, wenn du so unterwegs bist? Die Angst, den KI-Zug zu verpassen oder die Ernüchterung, dass sich ja dann doch viele der großen KI-Versprechen in der Enterprise-Praxis nicht so schnell einlösen?
Beides, lieber Markus, beides. Oder ich würde sogar sagen, drei Dinge begegnen mir in der heutigen Diskussion mit Unternehmen. Das eine Thema ist natürlich schon ein bisschen Angst. Natürlich solche Themen auch durch die öffentlichen Medien getrieben werden, dass Automatisierung alles ersetzt. Entwickler werden ersetzt, alle Knowledge Worker werden ersetzt und so weiter und so fort. Also das ist das erste Ding, ne, was mir begegnet. Das Zweite, was mir begegnet ist, dass halt nach so vielen C-Level-Diskussionen, die ich jetzt hatte, ja, ist so ein bisschen, da gibt es zwei Buchstaben, die heißen KI, und es gibt nicht mehr Verwirrung um diese beiden Buchstaben wie um diese zwei Buchstaben. Weil wenn du auf Board-Ebene mit Leuten diskutierst, haben alle ein Unterschiedsverständnis davon und auch eine unterschiedliche Erwartung, was dahinter steckt. Und das hätte schon, ich würde mal sagen, wir haben ein Definitionsproblem, ne? Und damit halt auch gleichzeitig auf das gleiche Ziel irgendwie einzahlen zu können. Und das Dritte ist natürlich, die Unternehmen, die erkannt haben, welche Möglichkeiten dahinter sind, fangen an, mit großen Schritten voranzugehen und ihre, ich sag mal, Prozesse auch neu zu gestalten. Ja, denn es ist ja nicht jetzt das Entscheidende zu sagen, okay, ich automatisiere jetzt den Prozess, wie er schon immer war. Ne? Da kennen wir einen unserer alten Wegbegleiter, den Thorsten Dirks, der gesagt hat, ein schlechter Prozess digitalisiert, ein Scheißprozess, ne? Und bleibt auch danach noch ein Scheißprozess. Ja? Er hat es ein bisschen schöner formuliert, sorry. Aber am Ende ist das. Ne? Und ich glaube, da steckt halt auch die Wahrheit so ein bisschen drin, die Chancen darin zu erkennen. Weil eins ist klar, ne, dadurch, dass, ich meine, wir haben ja im Moment gerade so ein Shift, ne? Also zu Hause haben wir mittlerweile bessere Technologie als die Leute in Unternehmen. Das war früher andersrum, ne? Aber heute ist das so, ne? Wer heute Open Cloud oder sonst was nutzt, hat eine bessere Basis, als was du im Unternehmen vorfindest, ja? Und dieser Realität jetzt nachzukommen, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die die Unternehmen haben. Weil diese Maschinensprache oder dieses Machine-to-Machine-Communication wird halt deutlich mehr werden, als uns alle vorstellen. So, und deswegen bin ich heute total froh, dass wir Sebastian hier bei uns haben. Lieber Sebastian, schön, dass du da bist und uns ein bisschen aufklärst, auch gerade über eure Vision. Aber lass uns mal erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, wie kommt man denn jetzt aus einer Konzernwelt wie der SAP zu einem Startup? Was hat dich denn da geritten?
Ja, ich hatte Lust drauf. Vielleicht ist das die einfache Aussage. Also für mich war das so, ich habe auch, als ich bei der SAP war, unheimlich viele verschiedene Sachen und Rollen gehabt, Sachen gemacht und Rollen gehabt. Ich glaube, das ist jetzt für mich einfach der Zeitpunkt gewesen zu sagen, okay, ich probiere einfach mal was anderes und guck, ob ich in einem anderen Kontext auch meinen Beitrag leisten kann. Und für mich war das so, ich habe gesehen, wie viel im Bereich KI geht, was alles möglich ist und wie schwer sich Unternehmen insgesamt damit tun, das einzusetzen. Ich habe selber auch und mache das immer noch. Ich gebe KI-Manager-Schulungen bei der Bitkom als einer der Dozenten dort und sehe das immer wieder. Leute sind super angespitzt und wollen unbedingt loslegen. Es gibt quasi niemanden, den man dafür überzeugen muss, dass KI irgendwie was Wichtiges ist. Und trotzdem passiert es regelmäßig, dass hinterher niemand mehr was macht. Alle lassen den Bleistift fallen und nichts passiert. Und für mich war das so ein bisschen auch ein Rätsel, was ich gern lösen wollte. Und dafür habe ich gedacht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal so den sicheren Hafen zu verlassen und selber mal zu gucken, wie das da draußen in der Welt funktioniert und woran das eigentlich liegt. Ja, genau, das war der Trigger.
Verstanden. Und wie ist jetzt so die Transformation für dich selber? Also möchtest du da auch mal so ein bisschen Einblick geben?
Ja, es ist auf der einen Seite ist es natürlich ganz anders. Ich habe auf einmal habe ich ein ganz deutsches oder ein ganz lokales Umfeld. Also ich kann Leute auch mal im Supermarkt zufällig treffen. Früher war das so, dass ich meine indischen Kollegen einmal in der Woche im Videocall gesehen habe oder meine amerikanischen und dann ist man halt zu Hause und sieht niemanden mehr am Wochenende. Und jetzt ist es so, ich sehe Leute, mit denen ich arbeite, ich sehe Kunden, es ist verrückt. Und ist natürlich auch viel weniger international dann, was wir jetzt im Moment machen. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, ist es eigentlich relativ geregelt. Also ich habe vorher viel zu Hause gearbeitet, sitze jetzt immer noch an dem gleichen Schreibtisch, habe den Monitor ausgetauscht, aber ansonsten ändert sich, glaube ich, nicht so viel dann in dem, was man so am Tag macht.
Das heißt, das Logo zu Hause im Hintergrund gewechselt oder in den Hintergrund. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie denn Erwartungen versus Realität zu KI im Konzernkontext ausschaut. Und da hätte ich die Frage an dich, wo steht denn aus deiner Sicht aktuell die größte Lücke zwischen den KI-Versprechen und dem, was in Konzernen tatsächlich passiert momentan?
die größte Lücke. Es gibt unheimlich viele Lücken. Manche sind gefühlte Lücken und manche sind echte Lücken. Also wenn man jetzt Unternehmen fragt, es gibt eine große Bitkom-Studie, dann sagen ganz viele, die Investitionen sind zu hoch oder die rechtliche Lage ist unklar. Das sind bestimmt auch zum Teil gerechtfertigte Aussagen, aber zum großen Teil sind es eben auch Schutzbehauptungen von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer wenig Interesse daran haben, sich die Finger schmutzig zu machen oder überhaupt mal ins kalte Wasser zu springen. Was ich persönlich denke ist, ich habe so eine Zahl gelesen, ich glaube 95% der Software, der KI-Projekte, die man anfängt, werden berichtet, haben keinen Return on Investment. Und wenn man sich das anguckt und auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt man erstmal eins fest, dass das unheimlich hohe Erwartungen an das erste KI-Projekt sind, dass die jetzt irgendwie sofort Gewinn abwerfen sollen. Und ich glaube, das, was es bedeutet, wenn man sich auf so einen Weg macht, ist, man muss schon, so wie du das auch gesagt hast, Uli, man muss es schon auch als eine Transformation begreifen und einen Weg begreifen. Und wenn man sagt, jetzt muss man die Voraussetzungen schaffen dafür, dass man KI einsetzen kann an allen möglichen Stellen, aber das erste Projekt bitte soll Gewinn abwerfen, dann ist das schon nicht unmöglich. Also 5% der Projekte schaffen es offensichtlich, aber das ist schon, sagen wir mal, eine sehr große Erwartungshaltung. Und das trifft dann eben im Unternehmenskontext auf, ich würde sagen, teilweise unvollständige Automatisierung, unvollständige Digitalisierung. Und jetzt, um nochmal eine andere Zahl da reinzuwerfen, ich glaube, über 70% der Enterprise Applications, die weltweit im Einsatz sind, haben überhaupt gar keine APIs, mit denen man irgendwas automatisieren könnte, außer übers UI damit zu interagieren. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Die sind ja genau dafür gedacht, dass sie von Menschen bedient werden. Wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das einfach mit KI, dann muss man da eben viel Aufwand reinstecken, damit man irgendwie darauf zugreifen und diese Software-Artefakte und Hardware-Artefakte bedienen kann, wenn man kein Mensch ist. Also das ist so, da gibt's schon eine relativ große Lücke. Und eine dritte Lücke, die ich sehe, weiß jetzt nicht, wie ich die sortieren würde, ist, dass auch die Erwartung an die Technologie teilweise überzogen ist. Also wenn man sich anguckt, dass ich glaube unter 40% der Enterprise-Workflows überhaupt nur von State-of-the-Art-Modellen sinnvoll automatisiert werden können und verstanden werden können im jetzigen Zustand, ist jetzt gerade eine Salesforce-Studie, die rausgekommen ist, dann versteht man, da haben wir Fans, da versteht man schon, dass die Komplexität, die wir in Wirklichkeit in den Unternehmen vorfinden und auch die Komplexität der Systeme, die da bedient werden sollen, das nicht so einfach möglich machen, auch wenn natürlich im privaten Umfeld jetzt mal ChatGPT zu fragen und der läuft los und guckt im Internet mal nach, was es da so gibt. Das ist schon eine andere Komplexitätsstufe, als jetzt so ein Order-to-Cash-Prozess irgendwie sinnvoll durchlaufen zu können, wenn ich jetzt mal aus dem SAP-Nähkästchen plaudern soll.
Total. Und ich meine, gerade bei den 95%, die du am Anfang so ein bisschen erzählt hast, da haben wir auch so ein bisschen reingeguckt, ne? Und da gibt's halt so ein Reflex von Unternehmen, ja, die halt auf POCs setzen, ne? Proof of Concept. Und die sind meist so gemacht, dass sie nicht für Skalierung ausgelegt sind, ja. Und da steckt noch ein zweiter, eher so ein mentales Ding dahinter. Das Ding kannst du auch einfach abschalten, da steckt kein Commitment hinter, ne? Und ich war ja auch mal auf der anderen Seite und ich hatte auch so viele Piloten und wahrscheinlich mehr als die Lufthansa-Piloten hatte. Und da ist genau das Problem, ne? Die Dinger skalieren halt nachher nicht mehr, ja. Und du hast dann irgendwo eine Insel, ja, die da vor sich hin automatisiert, aber die adaptiert nicht mit dem Rest, ja. Und das ist halt schon ein Thema, da müssen wir uns ganz offen die Karten legen, ja, und da auch sagen, okay, wenn wir da ein Commitment reingeben wollen, ne, auch wenn die nicht im ersten Moment diese riesen Hebel bringen müssen, aber irgendwie müssen sie ein Commitment mit sich bringen, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein mentaler Bruch, den ich häufig feststelle.
Das stimmt. Ich meine, ich könnte noch unheimlich viele Sachen aufzählen. Also auch, sagen wir mal, das gibt ja so lustige Effekte, dass solche Modellantworten super funktionieren, bis der Kontext eine bestimmte Größe erreicht hat und dann auf einmal gar nicht mehr. Und dann bricht das einfach zusammen. Und das ist auf der einen Seite ist es Kontextmanagement, aber auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich Probleme in den Modellarchitekturen. Also es gibt die große Debatte, ob diese Modelle überhaupt irgendeine Art von Nachdenken und Planen hinbekommen oder ob das nicht gut gelernte Pattern sind auf kleinen Beispielen, die einfach überhaupt nicht skalieren. Also gibt's auch ein gutes Paper, ich glaube, das ist von Apple, wo gezeigt wird, dass ich glaube, das war diese Hanoi-Turm-Geschichte, wo man sagt, ja, okay, mit 6 Scheiben lösen die das im Schlaf, legst eine 7. Scheibe oben drauf und der Algorithmus ist ja vollkommen der gleiche. Ist ja eigentlich lächerlich, warum das jetzt nicht funktionieren soll. Und keins dieser Modelle kriegt es noch hin. Und dann muss man sagen, okay, dann haben die das offensichtlich auswendig gelernt bis 6 und der generalisiert gar nichts. Also die haben gar nichts verstanden. Auch wenn die dir erklären können, wie das funktioniert und wie die Algorithmen funktionieren, anwenden könnt ihr die selber trotzdem nicht. Ob das so im Einzelnen stimmt, also das könnte man jetzt auch drüber debattieren. Aber sag mal, man sieht auf jeden Fall, dass es solche Effekte gibt und dass wir schon auch unsichtbare Grenzen haben an manchen Stellen, die auch das unheimlich schwer machen zu sagen, okay, ich habe hier ein POC, weiß ich überhaupt, ob das Ding skaliert? Kenne ich überhaupt die Komplexität in der Realität? Und was ist meine Erwartung daran, wie das jetzt weitergehen soll? Was ist meine Erwartung auch daran, was Leute wissen, die damit interagieren?
Ja, total. Und wer das lesen möchte, The Illusion of Thinking, das haben die Apple-Leute da rausgeschrieben, ja. Und das Schöne daran, also das, was ich schon wieder sehr menschlich fand, das Konzept des Overthinking, ja. Also dieses, kommt das 7., 8. Modell, also Stufe drauf, dann denkt das Ding einfach nur noch nach, ja, und kommt nicht mehr zu einer Lösung, ja. Das macht ja wieder ein bisschen menschlich, um ganz ehrlich zu sein.
Das stimmt. Oder er findet die richtige Lösung und geht dann doch der falschen nach. Also das verrückte Effekte, die da gezeigt wurden, genau.
Wenn du jetzt ganz pauschal so einem Vorstand sagen müsstest, der da so mit seiner prall gefüllten Kasse sitzt und auch gern in KI investieren möchte, warum denn dann wahrscheinlich seine KI-Initiativen scheitern würden? Was würdest du denn sagen? Warum passiert das in der Regel, dass diese Initiativen scheitern?
Wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt nicht das eine Problem, es gibt auch nicht den einen Grund. Wenn es jetzt so einfach wäre, dann würde man sagen, okay, wir machen jetzt mal eine Schulung für alle, setzt euch da rein, hört euch das an und dann wisst ihr das. Es gibt unheimlich viele Probleme, aber es gibt auf der anderen Seite auch, so würde ich das jetzt mal sagen, es gibt grundsätzlich auch gute Ansätze, mit denen man vorgehen kann. Und ich bin jetzt überhaupt nicht gegen Piloten, also ich würde sagen, experimentieren, 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 das ist vollkommen klar. Und auch die Grenzen ausloten von dem, was möglich ist, weil ansonsten hat man auch überhaupt keine Vorstellung davon, was geht und in welche Richtung sich irgendwas weiterentwickelt oder in welche Richtung ich denken muss. Aber auf der anderen Seite muss es eben auch so sein, dass man vielleicht anfängt mit einer Einstellung, dass man ja kleine Änderungen vornimmt, sich schrittweise vorarbeitet, dass man lieber sozusagen, bevor man jetzt den großen Wurf wagt, viele kleine Schritte geht und immer von einem Punkt zum nächsten geht und guckt, ist das Eis noch dick genug, kann ich hier noch gehen, was muss ich hier machen, was habe ich gelernt, würde ich das jetzt nochmal so machen. Also das ist, glaube ich, dieses Inkrementelle, das ist meiner Meinung nach wichtig. Das, was ich sehe, ist, dass viele Initiativen vor allem daran scheitern, dass man sagt, okay, hau ruck, wir hauen jetzt mal da richtig drauf und lösen das Ding ein für alle Mal. Und ich glaube, ja, gerade wenn man aus der, vielleicht ist es sogar so, dass selbst in der deterministischen Softwareentwicklungswelt war das immer schon eine schlechte Idee. Also auch da gibt's ja unheimlich viele tote Großprojekte. Und würde ich gar nicht sagen, dass das so ein Ding ist, aber ich glaube, dass gerade in einem Umfeld, wo sich alles so schnell ändert und wo man auch so schlecht von außen abschätzen kann, selbst Experten von außen ganz schlecht nur abschätzen können, reichen die Daten, ist der Planungsschritt valide genug, reicht es mit diesem Mittel, können wir das anders irgendwie machen? In so einem Umfeld ist es aus meiner Sicht fahrlässig, einfach auf eine Karte zu setzen und alles in solche Großprojekte zu stecken. Das wäre jetzt mal eher mein Gefühl, aber ob das jetzt ein Patentrezept ist, ich weiß auch nicht.
Lass uns doch mal zu eurem Ansatz kommen von Mantix. Vielleicht magst du uns noch mal kurz erklären, wie euer Ansatz aussieht und was ihr anders macht und wie ihr eben anders an diese Problematik rangeht.
Ja, kann ich gern machen. Also das, was wir machen, ist, wir haben die Vorstellung davon, dass KI-Systeme sich ihre Autonomie selber verdienen müssen. Also dass es nicht darum geht zu sagen, okay, hier ist der Agent, viel Spaß, das ist die Software, ich komme morgen und guck mal, was passiert ist, sondern genau andersrum. So ein bisschen wie, also es gibt ja diese Videos in der Fertigung, wo ein Arbeiter den Roboterarm führt und sagt, guck mal, da musst du das und dann nimmst du die Schraube und dann legst du die dahin und dann so funktioniert das. Und so ein bisschen so ist das, was wir versuchen, auch in die Softwarewelt zu bringen. Ich habe ja gesagt, ein Großteil der Applikationen haben gar keine APIs und wir haben bei unseren Kunden auch gesehen, dass das eigentlich die größte Hürde ist bei der Einführung von jeglicher KI, dass die Aufwände so hoch sind am Anfang und dass die Risiken auch so hoch sind. Also das eine ist, die haben wenig APIs und das zweite ist, wenn die welche erstellen, also sind die ja manchmal gern bereit dafür, das zu machen, dann schaffen die zusätzliches Verhalten und zusätzliche Angriffsfläche für Agenten, die auf einmal ein anderes Rollenkonzept haben, andere Zugänge bekommen. Man öffnet quasi seine Applikationen auch nach außen und schafft dadurch auch ganz viel Unsicherheit und Risiken. Und das, was wir machen wollen, ist zu sagen, okay, warum kann so ein Assistenzsystem oder ein Agent nicht einfach genauso die Software bedienen wie der Mensch auf? Und bevor diese Assistenz jetzt irgendwelche Dummheiten macht, lass sie doch einmal, so wie wenn du angelernt wirst bei Rewe an der Kasse, stell dich erstmal daneben und guckst mal zu, wie die anderen das machen. Dann stellst du dich an die Kasse und lässt jemand anderen drüber gucken, ob du das richtig machst. Und wenn alle denken, ja gut, das funktioniert jetzt aber wirklich gut genug, dann können der Mensch auch mal weggehen und dann kannst du das alleine machen. Und wenn es dann Probleme gibt, dann kommt man nochmal zurück und guckt nochmal nach, woran es gelegen hat. Und irgendwann ist man bei dieser Autonomie. Also das ist im Grunde genommen in Kurzfassung, was wir für uns definieren als Ziel.
Und das klingt jetzt alles natürlich so total simpel und auch das ist das Schöne an solchen Ideen immer, dass man so denkt, ja klar, warum denn eigentlich nicht genau so? Also es ist dann ja eher so eine Evolution, würde ich sagen, in der Veränderung, als so eine Revolution, wo man sagt so, wir sparen irgendwie die Mitarbeiter ein und danach führen wir erst die Agenten ein, da muss die auch noch jemand ausbilden. Was sind so die Knackpunkte vielleicht dabei? Ich denke jetzt natürlich an so sowas wie Datenschutz, vielleicht auch, dass so ein Agent das technisch vielleicht auch gar nicht leisten kann. Was für Probleme stößt ihr da und wie geht ihr damit um?
Also erstmal ist eine geniale Idee, würde ich auch sagen. Aber abgesehen davon würde ich sagen, also es löst unheimlich viele Probleme, die man in der Einführung ansonsten hat. Das eine ist, dass die Assistenten, die wir einführen, sich quasi eine Session mit den Nutzern teilen und deshalb auch nur die Daten sehen, die Nutzenden, die da auf diesen Applikationen arbeiten, sehen und auch nur die Berechtigung haben und zwar auch nichts anderes machen können als das, was die Nutzenden machen können. Das heißt, ich kann nicht diesen Assistenten irgendwie austricksen und sagen, jetzt verrat mir doch mal das Passwort von meinem Chef oder jetzt gib mir doch die Beförderung. Nee, also wenn du selber die Berechtigung nicht hast, was soll der Assistent machen? Der kann auch nur das gleiche UI, die gleiche Nutzerschnittstelle bedienen. That's it. Das heißt, du hast mit diesem Ansatz sofort auch quasi die Leitplanken gesetzt für die Automatisierung, weil der Assistent gebunden ist an den Kontext des Arbeitenden. Gleichzeitig ist es so, dass selbst in der ersten Stufe, wenn wir anfangen und dieses Assistenzsystem dort reinbringen, das ist nichts weiter als ein JavaScript-Snippet in die Applikation reinzubringen, also es ist gemacht innerhalb von Minuten, ist es so, dass dieser Assistent einfache Tätigkeiten übernehmen kann. Der kann zum Beispiel ein Dokument, was du da hochlädst, sich anschauen und die Informationen, die da drin sind, auf die Maske geben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Visitenkarte fotografiert habe von irgendjemandem und möchte das die Daten von dem dort anlegen in der Applikation, kann dieser Assistent das sofort machen, ohne Anlernen, einfach weil die Assistenz sieht, was der Nutzer sieht, die Controls ausführen kann, die der Nutzer ausführen kann. Wenn ich als Nutzer sage, wo muss ich hier hinklicken, um irgendwas zu machen, dann kann der Assistent sofort unterstützen und er kann das auch in unterschiedlichen Sprachen. Das heißt, er hat auch sofort einen Mehrwert. Und dieser Mehrwert, der steigert sich dadurch, dass diese Assistenten zugucken können, wie Nutzende in diesen Applikationen sich bewegen und langsam so eine Art von Google Maps für die Applikation erstellen können und dann auf einmal sagen können, ja, okay, du willst das und das machen. Ich kenne den Weg schon. Der kürzeste Pfad, um hier deine Benutzerberechtigung anzupassen, ist folgendes. Soll ich das für dich machen? Und dann klickt sich der für dich durch und du kannst als Nutzer aber gleichzeitig über die Nutzerschnittstelle, über das UI sehen, wo hat der hingeklickt, was hat der gemacht, hat er das richtig verstanden. Und bist die ganze Zeit dabei, kannst du es auch ändern. Genau. Und so ist unsere Vorstellung, lernt dieser Assistent immer mehr aus dem, was er selber macht und aus dem, was er beobachtet, was möglich ist in der Applikation und die Menschen, die damit interagieren, bekommen dann das Zutrauen, sehen, ah, das geht eigentlich viel schneller, wenn ich ein Foto mache von der Visitenkarte, also wenn ich das eintippe, ist ja jetzt nicht die Frage, kann ich eine Visitenkarte abtippen? Klar, kann ich, aber warum soll ich das machen, wenn da so ein Ding ist, was das gerne für mich übernimmt und im Zweifelsfall auch schneller macht als ich? Oder wenn ich mir nicht mehr merken muss, wo ich überall hinklicken und welches Häkchen ich setzen muss, um da meine Wochenarbeitszeit einzutragen, soll doch dieses Ding einfach machen für mich. Und so kommt es immer mehr dazu, dass man vielleicht am Ende gar nicht mehr auf das UI guckt, sondern den Assistenten im Vollbildmodus macht. Dahinter läuft noch irgendwo das UI, vielleicht auch nicht mehr, ist aber dann egal, sondern ich rede damit, sage, was ich möchte und und im Hintergrund führt dann dieser Assistent mehr und mehr Operationen aus. Gleichzeitig ist es so, ich kann immer zurückgehen in die Applikation, die ich kenne, kann immer überprüfen, ist das jetzt richtig, kann es immer gerade ziehen, wenn es da irgendwelche Probleme gibt und unterstützen. Das ist im Grunde genommen das. Und jetzt kann man sagen, ja, was sind die Probleme? Gibt immer Probleme. Aber ich würde, also meine persönliche Meinung ist, einfacher und billiger kriegt man den Start nicht hin.
Und das wäre wahrscheinlich auch die Frage, wenn wir das vielleicht mal für irgendein konkretes Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht für irgendeine Unternehmensfunktion wie HR oder so ausführen. Worauf läuft das dann hinaus? Was ist denn dann so eine Vision, wenn quasi diese Reife der Automatisierung dann über Mantix voll erreicht wäre? Wie könnte man sich das dann vorstellen?
Also das, was dahinter steckt und das, was es bedeutet, ist, dass der Mensch nicht mehr verstehen muss, wie die Software funktioniert, sondern Software plus Assistent verstehen, was der Mensch möchte. Das ist eigentlich im Kern, wenn man das jetzt so sich philosophisch vorstellen möchte, was da passiert. Und das heißt, die Software versucht, die Absichten, technisch gesehen die Intents des Nutzers zu verstehen und möglichst passgenau umzusetzen. Und wenn ich jetzt dahin gehe auf eine Software, dann sage ich ja nicht, ich möchte jetzt hier hinklicken und dann dahin klicken und dann dahin klicken, sondern ich möchte mal mir angucken auf die Stelle, wer sind die Top 5 Bewerber? So in einem HR-Kontext beispielsweise. Und dann ist das, was dieser Assistent macht, der versteht, aha, dafür muss ich in einem bestimmten Teil der Applikation hinspringen, um das zu ermöglichen, und ich muss einen bestimmten Filter anmachen und ich muss es möglichst darstellen, so wie es darstellbar ist. Und der erste Schritt ist, quasi diese Einzeltätigkeiten hintereinander weg auszuführen und zu gucken, ob das funktioniert. Denn interessanterweise, also eine der Problematiken auch, wenn man solche Software hat, die sieht ja bei jedem Nutzer auch anders aus oder bei jedem Kunden auch anders aus. Es gibt unterschiedliche Lizenzen, es gibt unterschiedliche Konfigurationen, es gibt unterschiedliche Einstellungen auf Nutzerebene und natürlich gibt es noch Rollen und Berechtigungen. Natürlich kann auch nicht jeder Nutzende die gleichen Funktionen ausführen. Aber das, was dieser Assistent macht, ist, der guckt, wie sieht das aus? Und im Rahmen dessen, was ich da gerade vor mir habe und mit dem Wissen, was diese Applikation grundsätzlich kann und was Leute mit dieser Applikation machen, kann ich jetzt vorausschauend sagen, was sind die Schritte, die wahrscheinlich notwendig sind? Und wenn die nicht klappen, was sind die Alternativen, die ich ausprobieren kann? Und damit nehme ich dem Nutzenden die Aufgabe ab, selber zu verstehen, wie diese komische Applikation, die da vor mir ist, funktioniert, weil das interessiert mich im Zweifel nicht. Mich interessiert denn nur, wer sind denn jetzt die 5 Besten? Mir interessiert nicht, ja, wer hat denn diese HR-Software da schon geschrieben und warum sind da 20 Knöpfe? Ich brauche nur einen, zeig mir die 5 Besten. Ja? Und das ist quasi das ist das, was es umkehrt. Und am Ende des Tages, wenn man das schafft, die die Intents, also die Absichten und die darunterliegenden Businessprozesse und Workflows zu verstehen, ist die Frage, braucht man das ursprüngliche UI noch oder könnte man nicht anfangen, auch so wie man jetzt Text als UI generiert, also wenn ich mit ChatGPT oder mit Gemini oder mit anderen umgehe, ist es ja quasi Command-Line-Tool. Ich mache da Text rein und bekomme Text raus. Schön soweit, aber manche Leute mögen doch auch irgendwie eine Checkbox mal oder einen Button, weil es einfach schneller geht, als dass ich sagen muss, ich will das so und das will ich aber nicht. Warum soll es nicht so sein, dass dieses agentische System mir auch einfache UIs generiert, die nur noch die Sachen abfragen und mir nur noch diese Aktionen zur Verfügung stellen, die für mich relevant sind. Also wenn ich jetzt ein Beispiel machen würde, sowas, was ich kann mich erinnern, alle in meiner bisherigen Firmenvergangenheit immer genervt hat, ist diese auf Projekte buchen. Die meisten Menschen, also es gibt Menschen, die machen das irgendwie minutengenau. Die meisten Menschen sagen, ja gut, ich habe nur ein Projekt, ich buche da immer drauf. Und dann hinzugehen und einem Assistenten sagen zu können, buch das mal für mich oder zeig mir mal, wie ich das buchen soll. Und dann gibt es da nur einen Knopf, so wie letzte Woche. Und das reicht vollkommen aus. Und ich brauche diese ganze Komplexität von, ich muss da noch ein zweites Projekt und jetzt splitte ich das und mache das lieber nach Minuten oder nach Stunden oder nach irgendwas. Diese UIs, die sind ja deshalb so komplex, weil man versucht hat, so viele wie möglich Nutzergruppen in einem UI zu integrieren, weil es zu teuer ist, für jeden Einzelnen ein einzelnes UI zu bauen. Und wir schaffen das eben mit agentischer Interaktion und agentischen UIs auf einmal, dass doch für mich persönlich, und zwar nicht nur für mich persönlich, sondern für den Kontext, in dem ich mich gerade befinde, für den Intent, für die Absicht, die ich jetzt gerade habe, könnte doch auf ein UI generiert werden. Und dann tippe ich das ein, weil das mir viel mehr Spaß macht, Checkboxen anzuklicken oder Radio-Buttons anzuklicken. Oder wegen mir spreche ich auch mit dem Ding, geht natürlich auch. Oder was auch immer die bevorzugte Art für mich ist, damit zu interagieren. Oder ich mache ein Foto oder mache sonst irgendwas. Aber es muss nicht mehr so sein, dass wir komplexe Oberflächen haben, die alle möglichen Prozesse optimieren können, sondern eigentlich brauchen wir nur noch eine 1:1 Betreuung von den Menschen, um zu verstehen, was wollen die eigentlich, um das umsetzen zu können und denen die Ergebnisse zu zeigen.
Ich glaube, was gerade da total spannend ist oder mir einfällt, ist, für alle, die so in größeren Unternehmen IT anbieten, ist der Eifer-Moment ja noch gar nicht gekommen. Ne? Also man ist ja eigentlich technisch schon sehr viel mehr in der Lage, Themen anzubieten, das derzeit konsumiert wird tatsächlich oder wie es, die Art und Weise, wie es von zum Beispiel Mitarbeitern oder eben IT-internen Kunden dann eben genutzt wird. Und ich glaube, wenn Mitarbeitende dann mal irgendwann realisiert haben, wie sich die Nutzung verändern kann, also deswegen diesen iPhone-Moment finde ich eigentlich ganz toll, weil irgendwann hast du dann auch mal gesagt, so Moment mal kurz, ich habe hier irgendwie so ein altes Nokia, wie soll ich das noch bedienen? Dann will er jetzt hier irgendwie reinzoomen und bunte Bilder und was weiß ich was alles. Und ich glaube, genau das kommt ja eigentlich noch auf die CIOs zu, dass die irgendwann auch mal angeschaut werden und man sagt, ja, mal kurz, die Systeme, die du hier anbietest mit diesen User-Interfaces, das ist eigentlich gar nicht mehr standardisiert. Ich will ja eigentlich was ganz anderes. Ne? Das heißt, diese Erwartung steht ja eigentlich schon im Raum und eigentlich können all diese Leute und diese Verantwortlichen ja gerade froh sein, dass diese Welle von Erwartungen noch gar nicht rollt. Uli, aber was denkst du dazu zur Idee von Mantix und was glaubst du eigentlich, wie so ein Unternehmen in 3 bis 5 Jahren eben mit solchen Lösungen dann aussehen wird? Weil, was der Sebastian erzählt, das ist ja schon ein sehr konkreter Weg, wie man dann eben dahin kommen kann, so eine agentische Welt. Was würdest du sagen? Wo geht da die Reise hin?
Ich sag mal, dass sich das Nutzerverhältnis komplett verändern wird, da sind wir eigentlich schon mittendrin in dieser Revolution, um ganz ehrlich zu sein. Weil wenn ihr mal NPS-Studien anschaut, wie zufrieden sind Nutzer mit den Applikationen, dann sind die meisten nicht Highscoring, ne? Die sind meistens irgendwo ganz, ganz im Keller, ja. Und das hat damit zu tun, dass heute dieser Applikationszoo ja meistens auf die Menschen abgewälzt wird, ne? Und ich meine, Sebastian, hast das so schön beschrieben, dass einer nur eine Applikation ist. Das ist nicht die Realität, ne? Also in der Realität hast du ja meist 17 Fenster offen, um halt so einen Workflow zu managen, ja? Und das zeigt halt, wie die Brüche innerhalb der verschiedenen Applikationen ist. Und das finde ich halt im 21. Jahrhundert wirklich so erschreckend, dass der Mensch dieses Interface ist, um diese Applikationsbrücken zu überwinden. So, und jetzt gibt's auch die Menschen, die finden das super, die haben das schon immer so gemacht und die finden das toll. Aber ich würde mal sagen, die meiste Zeit meiner Lebensenergie will ich halt nicht mit irgendwelchen Kopieren von rechts nach links oder verstehen, wie die Applikation verbringen, sondern halt einfach ein Problem lösen, ja, was ich habe, was mein Kunde hat. Und dafür brauche ich ein UI, was mir dabei hilft, ja, und der die ganze Komplexität wegnimmt. Ne? Ich meine, guck dir an, alle erfolgreichen Hyperscaler haben nur eine Ebene. Ne? Also Google hat nur ein Fenster, ne? Da gibt's was ein. OpenAI hat nur ein Chatfenster. Oder wie du so schön sagst, so ein Interface, ne? Und das ist die Realität, ja. Das wollen eigentlich Menschen, ja. Und daher ist die Erwartung, der Erwartungsdruck, Applikationen zu modernisieren und halt dafür die Voraussetzungen zu schaffen, das zu machen, das zu enablen, das beschäftigt heute alle CIOs, ja. Und ich meine, daran sieht man aber auch wieder, die heutige IT-Architecture ist geschaffen, um Menschen-Applikationskommunikation zu realisieren, nicht agentische Kommunikation. Ja, die braucht was anderes. Zum einen ist sie ein bisschen schneller, ne? Und vor allen Dingen, wenn du da mal ganz viele von den Snippets hast oder ganz viele von den Agenten, musst du es irgendwie orchestrieren. Ja, und du musst halt auch gleich sicherstellen, dass nicht einer der Agenten plötzlich Sachen disclosed, ja, und du mit deinem Unternehmen im Prinzip im Arsch bist, ne? Sorry for my French, ne? Aber das ist logischerweise auch für im Moment die Diskussion, die ich mit CIOs habe, die größte Thematik. Wie mache ich eigentlich Enterprise Orchestration, die auf Machine Speed sowohl alle meine agentischen Layer orchestriert, aber auch meine Data Governance sicherstellt, die halt sicherstellt, ja, ich meine, wir haben Firewalls gebaut, die ab einem gewissen Threshold abschalten. Und so haben wir auch Applikationen gebaut, die ab einem gewissen Threshold abschalten. So, jetzt arbeiten aber da Agenten. Die arbeiten nicht wie wir Menschen, so langsam, sondern die arbeiten schnell. Das heißt, da kommt jetzt nochmal ein großer Stressmoment auf die Enterprise-Architekten zu, ja, weil dafür ist diese Architektur nicht gebaut worden. Und das braucht schon nochmal ein bisschen auch Umdenken, wie ich mich da aufstelle, ne? Und ich werde nicht müde zu sagen, Leute, im Februar hat der Internet-Traffic der Machine-to-Machine-Kommunikation 50% durchschritten. Ja, also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Maschinenkommunikation noch viel mehr wird, ist sehr groß. Ja, und wenn ich als Unternehmen jetzt aber immer noch da sitze und nehme jede Anfrage persönlich an und versuche die irgendwie persönlich zu bearbeiten, I'm off. Ja, das werde ich nicht mehr schaffen können, ja. Also daher, das ist definitiv so, wie das UI nachher aussieht. Da gebe ich Sebastian recht, da gibt es Unterschiede, ne? Also das ist ähnlich wie früher bei, wir machen eine Applikation raus und dann werden alle Menschen draußen die App nutzen und keiner mehr geht mehr ins Store. Tätä, ist leider nicht passiert, weil es immer noch Menschen gibt, die gerne in den Laden gehen und irgendwas anfassen wollen. So, und auch das werden wir auch in der Revolution jetzt erleben, dass wir verschiedene Verhältnisse haben. Aber das Schöne ist an diesem Agentic-Umfeld, wir können das alles bedienen. Und das halt nicht mehr oder, sondern das ist ein und, ja. Und das macht's ja so faszinierend, ja. Bei allen Herausforderungen, die damit kommen, ja, will ich gar nicht kleinreden, ja.
Ich würde da noch eins mit draufwerfen. Und zwar bei den Applikationen, die wir jetzt haben, ist es, sag mal, immer die hehre Vorstellung gewesen, aus Informatiker-Sicht, dass man sowas hat wie Model View Controller. Also man spaltet das schön säuberlich auf und dann hat man quasi die Datenschicht und dann hat man die Business-Logik und darüber hat man eine dumme Schicht, die das nur noch anzeigt. So. In der Realität ist es aber so, dass unheimlich viel Wissen und Logik doch in die Anzeigeschicht reingeflossen ist. Also ganz viele Constraints, wie wird das Datum jetzt angegeben? Oder wenn ich hier klicke, kann dann das noch ausgewählt werden? Oder wie konfiguriere ich jetzt links und rechts? Ganz viel von dem, wie wir interagieren mit den Datenbanken unten drunter, die Agenten ja auch brauchen, oder mit der Business-Software unten drunter und den Workflows, die Agenten brauchen, ist eigentlich Verhalten, was nur über das UI tatsächlich auch gut zu verstehen ist. Und wir hatten als Softwareindustrie schon mal, wann war das so, Mitte der der 2000er, Anfang 2010er, die Situation, wo wir Service-Oriented Architectures eingeführt haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt überall APIs mit dran klatschen. Und dann hat man dort auch schon festgestellt, das geht eigentlich überhaupt nicht und die Hälfte der Semantik geht verloren und ach, wir haben ja so viel im UI gehabt. Und viele von diesen Projekten, die meisten von denen ich weiß, sind wieder eingestellt worden, weil es eigentlich nur in wenigen Fällen wirklich sinnvoll war, nochmal daneben eigene Zugänge zu machen. Bei neuen Applikationen hat man das dann anders gemacht. Dort ist es offensichtlich besser gewesen. Aber denn viele von den Applikationen, die auch schon die SOA-Zeit nicht gut gemeistert haben, sollen jetzt agentisch werden und haben immer noch die gleichen Probleme. Und das, was ich sehe, ist, wir versuchen mit Mantix so ein Stückchen weit zu lösen, ist, dass wir tatsächlich auch eine Schicht darüber legen, die dieses Verhalten aus dem UI abbilden kann. Denn wenn man das nicht macht, kann man natürlich immer noch da irgendwelche APIs freilegen und irgendwelche direkten Interaktionen auf der Business-Logik hinbekommen. Aber das bedeutet eben auch, dass man all diese Constraints, all das, was man über Jahre aufgebaut und konfiguriert hat, wegschmeißt und dann eben hoffen muss, dass das meiste davon von den Agenten nicht ausgenutzt wird oder von schlauen Nutzern, die diese Agenten instruieren, ausgenutzt wird. Und ich glaube, das ist was man sich gut überlegen sollte. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich die Logik erstmal verstanden habe, wenn ich weiß, wie diese Applikationen bedient werden, dann müssen die auch nicht mehr von Menschen bedient werden. Also kann genauso gut auch ein anderer Agent den Assistenten bedienen. Und das ist tatsächlich auch das, was wir für Mantix als unser Ziel vorgegeben haben, zu sagen, okay, wir fangen jetzt an, Workflows zu lernen, aber die Idee dahinter ist schon quasi eine Art Infrastruktur-Layer zu werden, die Applikation bedient, ohne dass da Menschen unbedingt drauf müssen. Nur wie kommt man dahin? Ist eben ein evolutionärer Schritt. Können wir heute einfach uns hinstellen und sagen, ja, wir bedienen jetzt einfach mal alle Applikationen übers UI? Ist ja Quatsch. Also wird nicht passieren. Wir müssen das schrittweise machen. Wir müssen das lernen. Wir müssen den Assistenten, die da sind, die Möglichkeit geben zu lernen und die auch korrigieren, dort, wo die falsch liegen, so dass wir in der Zukunft eben auch Systeme haben, die dann sauber arbeiten und diese Automatisierung, die wir alle haben wollen, auch realisieren können.
Wenn du dich jetzt nochmal an den Vorstand mit den vollen Kassen erinnerst und der dich jetzt mal unabhängig von Mantix fragen würde, Mensch, unsere KI-Journey, die soll jetzt wirklich mal Fahrt aufnehmen und der fragt dich, Mensch, sag mir doch mal, was wäre dein Investment-Tipp? Was würdest du dem antworten? Jetzt ganz pauschal. Wo soll man ansetzen?
Ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, die man sich überlegen muss. Das eine ist, was ist das, was ich in der Zukunft noch verkaufen werde? Also wofür stehe ich? Und ich denke, dass, sagen wir mal, es gibt jetzt so ein paar banale Logiken, wie Lizenzmodell ist was vielleicht nicht in 5 bis 10 Jahren trägt. Also man muss wahrscheinlich eher Outcome-basiert denken als Service-basiert, nenne ich es jetzt mal. Das ist das eine, was ich sagen würde, wo man rein investieren muss, sein Gehirnschmalz vielleicht eher als Geld. Und das andere ist, so wie ich das beschrieben habe, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, man muss Wissen und Interaktion zugänglich machen. Das ist die breitestmögliche Beschreibung, die ich finden würde. Jetzt habe ich gesagt, okay, mit Mantix machen wir das übers UI, ist aber nicht die einzige Möglichkeit, das zu machen. Und es gibt auch gute Gründe, andere Sachen zu machen. Also ja, ich habe gar nichts dagegen, dass jemand APIs exponiert und auch Software serviceorientiert baut, so dass unter MCP verschalt und andere Sachen macht oder mit CLI Tools dagegen entwickelt, ist alles super, aber die Voraussetzung dafür ist, dass man strukturiert auf Wissen zugreifen kann und strukturiert Interaktionen auslösen kann. Das sind die zwei Sachen, die notwendig sind. Und in beides muss man investieren. Und das heißt, es sind Infrastruktur- und Technologiethemen, die, da sind wir wieder am Anfang, nicht sofort ein Return on Investment zeigen mit dem ersten Use Case, der dann ist sowas wie, ich beantworte meinen Mitarbeitenden die Frage, was es heute in der Kantine gibt oder keine Ahnung. Also ist jetzt ein Quatschbeispiel. Aber ich sag mal, man muss man muss diese Schritte gehen, man muss diesen Weg gehen. Und wenn man das nicht schafft, wenn man das nicht hinbekommt, quasi Wissen und Interaktionen strukturiert zugänglich zu machen, dann wird es eben nicht möglich sein, mit agentischen Systemen systematisch und sicher darauf zuzugreifen und damit zu arbeiten. Und dann wird die Automatisierung nicht kommen.
Das ist ja auch die brutale Wahrheit, die ich allen C-Level immer sage. Ich sage, ihr müsst ja schon am Anfang mal eine klare Mission ausrufen, die da heißt, ich will jetzt den Churn-Prozess autonomisieren. Ja, dann wisst ihr aber alle Bescheid, okay, wir fokussieren uns darauf. Und dann fängst du mit kleinen Schritten an, das Ding zu holen. Ja, und dann siehst du aber, dass irgendwie diese Value-Perspektive sukzessive und nachher dann tatsächlich exponentiell wächst. Ja, nur wenn ich jetzt nur ein kleines Kätzchen aus diesem Churn-Prozess nehme und den Rest rauslasse, dann kommt nichts. Ja, und dann ist auch klar, dass nichts kommt. Und diese Entscheidung, das finde ich, das gehört auch dazu, als Führungskraft die zu tätigen, um dann halt logischerweise Organisation mitzunehmen, weil du brauchst halt Daten, du brauchst Applikationszugriffe, du brauchst Menschen, die da mitarbeiten, und so funktioniert halt Corporates auch, Sebastian, das brauche ich dir nicht erklären. Ne? Da sind schöne Silos und die müssen am Anfang mitgenommen werden, sonst passiert das nicht.
Und das alles ist auch das. Es gibt ja auch das klassische Innovators Dilemma, das kennen wir ja auch alle. Also man hat immer die Vorstellung, wenn ich jetzt einfach nur weiter so mache wie vorher, dann wird auch alles andere weiter passieren. Aber so ist es ja leider nicht. Also wenn es solche Disruptionen gibt und ich mache einfach weiter, dann werde ich schrittweise aus dem Markt verdrängt. Das heißt, ich muss jetzt auch Sachen machen, bei denen ich im Moment noch nicht den Return habe, weil ich ansonsten morgen einfach nicht mehr da bin, um die schöne neue Welt genießen.
Danke euch beiden für die spannende Diskussion. Und wie immer an der Stelle wollen wir nochmal nachdenken, was wir aus der Folge mitnehmen, lieber Uli. Und du machst mal den Anfang.
Ich mache mal den Anfang. Ich habe drei Dinge natürlich mitgenommen. Ne? Das erste Thema ist KI-Enablement oder AI-Enablement. Ne? Also sich nicht so schnell stoppen lassen, egal von Regulatorien, POCs oder Überzeugung, sondern wirklich ein Menschenteam zu finden, das bereit ist, diesen Weg zu gehen. Ja, weil ich glaube, das wird halt auch diese Aktivierung auslösen, die es braucht, um so einen Change loszutreten. Dann glaube ich, was wichtig ist, also Thema Nummer zwei, der Turning Point. Ja, weg von, wir lernen Applikationen und versuchen alles zu verstehen, hin zu, die Applikation versteht uns und der Assistent und hilft uns bei unseren Aufgaben, die das logischerweise zu überführen hat. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, weil das gibt halt dann logischerweise auch wirklich die Rolle für Impact, und die Routinearbeit überlassen wir den Applikationen und den Assistenten, weil dafür braucht es uns nicht. Ja? Und das Dritte ist, was ich mitnehme, ist tatsächlich die spannende Diskussion, was wird das UI sein nach vorne, ne? Und wie wird das besetzt werden? Und das so einfach und so simpel in jeden Prozess mit zu implementieren, ist eine fantastische Idee. Das ist ja auch eines des Credos, was wir so ein Stück weit verfolgen, weil es darf kein Tool nebenher sein, sondern es muss halt im Workflow, ne? Also in Workflow muss das im Prinzip vorhanden sein. Und ich bin sehr gespannt. Und Sebastian, es klingt zumindest wie eine fantastische Idee.
Ja, vielen Dank.
Sebastian, hast du noch Gedanken?
Ich will jetzt Ulis gute Gedanken gar nicht verwässern. Also ich könnte mich einfach allem anschließen.
Ja, das ist doch auch gut. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht kriegen wir irgendwann ja nochmal einen Eindruck davon, wo die Reise mit Mantex hingegangen ist, und kommen dann hier nochmal zusammen und checken mal, wie sich die Vision weiterentwickelt hat. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Das war der Digital Pacemaker Podcast mit Dr. Sebastian Wiezorek von Mantix. Folgt uns jetzt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und verpasst keine unserer Folgen. Viel Spaß und bis bald, euer Uli und Markus.
Rock'n'Roll!